Hi, ich bin Helene und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Von was hängt unser Wert ab? Oft reduzieren wir uns selbst hinab. Wenn wir etwas nicht schaffen, sind wir weniger wert. Wenn wir keine Leistung bringen, sind wir weniger wert. Wenn wir gerade keinen Job haben und arbeitssuchend sind, sind wir weniger wert. Ich denke, ich bin nicht die Einzige, die das Thema beschäftigt. Ein etwas anderer Satz, aber mit einer ähnlichen Bedeutung. Du musst erst dich selbst lieben, bevor du die Liebe von jemandem anderen annehmen kannst. Ich glaube, das ist das Gleiche mit unserem eigenen Wert. Es hilft zu lernen, dass du es wert bist, dass dein Wert von keiner Leistung, Arbeit oder Abschluss abhängt, sondern dass du alleine reichst. Okay, aber fangen wir von vorne an. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach's dir gemütlich. Ich wünsche dir viel Spaß beim folgenden Kapitel. Sommer 1999, Pressbaum. Barbara ist 18 Jahre alt und ist gerade mit der Schule fertig geworden. Nach 2 Monaten in Costa Rica, in denen sie anfing, Spanisch zu lernen, stand sie vor der Frage, was mache ich jetzt? In ihrer Familie haben alle Wirtschaft, Jus oder Medizin studiert. Sie ist in dieser Branche groß geworden und konnte sich etwas anderes gar nicht vorstellen. Als dann ein Großteil ihrer Freunde an die WU Wien ging, zog sie mit und begann ihr Wirtschaftsstudium. Nach einem Jahr merkte sie, dass Wirtschaft absolut nichts für sie ist.
Und bin dann auf JUS gekommen, weil ich auf der WU schon eine Vorlesung Bürgerliches Recht besucht habe mit einem super Vortragenden, einem Richter. Das war so spannend. Mhm. Und habe dann auch einen Bericht damals im Radio gehört, ich glaube auf Ö1, wo ein Rechtsanwalt gesprochen hat, der Flüchtlinge verteidigt hat, unterstützt hat. Und das hat mich damals auch so bewegt. Und aus dem heraus eigentlich so, ich habe mir gedacht, ich will auch den Menschen helfen. Mhm. Also das war, ich will die Welt verändern, ich will den Menschen helfen, die es brauchen. Und das war für mich der Antrieb, JUS zu studieren. Mhm.
Mit dem richtigen Studiengang wurde ihre Studienzeit einer der schönsten in ihrem Leben. Damals hat man sich in JUS seinen Stundenplan selbst gestaltet. Sie konnte selbst entscheiden, wann sie welche Prüfung machte. Dieser Freiraum ermöglichte ihr, ihren eigenen Rhythmus zu finden. Es entstand kein Vergleich mit anderen Studenten. Nebenbei arbeitete sie immer geringfügig, um auch ihr eigenes Geld zu verdienen. In dieser Zeit lernte sie, selbstständig zu sein. Durch die Freiheit, Prüfungstermine aussuchen zu können und den Stundenplan selbst gestalten zu können, musste sie auch lernen, sich selbst zu organisieren. Vor ihrem Studienbeginn verliebte sie sich bei einer Reise in Costa Rica in die spanische Sprache. Deshalb folgten 2 Auslandssemester in der Nähe von Madrid. Am Ende des Aufenthaltes lernte sie ihren damaligen Freund kennen. Zu diesem Zeitpunkt lebte er in Spanien. Die Beziehung dauerte 2 Jahre, weswegen sie immer wieder nach Spanien reiste. 2006 schloss sie ihr Studium ab, wusste aber anfangs noch nicht ganz, wie ihr Weg weitergehen sollte. Wollte sie Rechtsanwältin werden oder doch in einem Unternehmen arbeiten? Ihr Plan war, ein paar Jahre ins Ausland zu gehen. Danach wird sie schon wissen, was sie machen möchte.
Und dann habe ich einfach nur auf der Landkarte geschaut und habe gesehen, okay, Madrid kenne ich schon. Was gibt's da noch? Barcelona, super, ist am Meer, fahren wir hin. Also so war das.
Okay. Mit einem 6-monatigen Praktikum bei einer NGO in der Tasche machte sie sich im Jänner 2007 auf den Weg nach Barcelona. Eine NGO ist eine Non-Governmental Organization, also eine unbezahlte und gemeinnützige Organisation. Bis heute ist sie gerne in anderen Ländern, aber nicht nur als Urlaub. Sie will dort wohnen, die Menschen und das Land richtig kennenlernen. Wie ist das dort, jeden Tag in der Früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Wie schaut der Feierabend der Heimischen aus und welche Feste werden gefeiert? Wie reden sie und über welche Witze wird gelacht? Barbara überdenkt vieles. Unsicherheiten und Ängste kennt sie gut, aber das ins Ausland gehen fiel ihr immer leicht. Freude und Neugier waren dann immer doch stärker als die Angst vor dem Ungewissen. Sie lebte sich schnell ein und fühlte sich gleich wohl. Die spanische Mentalität ist etwas anders als unsere. Wenn du in ein Restaurant gehst, herrscht ein anderer Lautstärkenpegel. Jeder, selbst ihr Chef oder jemanden, den du gerade kennenlernst, begrüßt dich mit Pussy Pussy. Auch die Gemeinschaft und Zugehörigkeit wird dort mehr geliebt als bei uns. Das waren alles Sachen, an die sich Barbara nicht gewöhnen musste. Es fühlte sich von Anfang an richtig an. Und so vergingen die 6 Monate schneller, als Barbara lieb war. Sie arbeitete ein paar weitere Monate in der NGO. Dort war sie in der Personalabteilung tätig. Zunächst im Training Center, dann im Recruiting. Doch dann zog sie es doch in eine Rechtsanwaltskanzlei. Sie hatte Jus studiert und wollte damit jetzt auch etwas machen. Das stellte sie aber vor neue Herausforderungen. Sie hatte zwar in Österreich ihr Studium abgeschlossen, war aber keine Rechtsanwältin. Um eine zu werden, ist es notwendig, die Gerichtspraxis, eine mehrjährige Konzipientenzeit in einer Rechtsanwaltskanzlei und die Rechtsanwaltsprüfung zu absolvieren. In Spanien war das System ein anderes. Hier konnte man sich damals nach dem Abschluss des Studiums gleich in die Rechtsanwaltskammer eintragen lassen und dort den Titel Abogado oder Abogada, also spanischer Rechtsanwalt oder spanische Rechtsanwältin, tragen. Dass Barbara zwar Juristin, aber keine Rechtsanwältin war, stieß daher in Spanien auf sehr viel Unverständnis. Um in Barcelona wirklich eine Chance in der Rechtsanwaltskanzlei zu haben, musste sie daher ihren österreichischen Studienabschluss nostrifizieren, das heißt in Spanien anerkennen lassen. Das bedeutet für sie nochmal zurück auf die Uni. Sie absolvierte einen einjährigen postgradualen Lehrgang an einer spanischen Universität und stellte sich danach der großen Prüfung über das spanische Recht. Sie bestand und somit wurde ihr der Studienabschluss anerkannt. Mit 28 Jahren war es soweit. Sie war als Abogada in der Rechtsanwaltskammer von Barcelona eingetragen und hatte einen guten Job in einer Rechtsanwaltskanzlei. Sie konnte Englisch, Spanisch, etwas Französisch und natürlich Deutsch sprechen. Von außen würde man sagen, sie hat das geschafft. Aber in ihr machte sich ein Gefühl von okay, und jetzt war es das? Breit. Sie war noch so jung und wollte mehr.
Was ich dort wirklich gelernt habe und das war sehr gut für mich oder gesehen habe, man kann sich auch weniger Sorgen machen. Man muss nicht dauernd alles im Kopf zerdenken. Also ich war schon eher so gestrickt, ich bin es auch noch immer. Hat sich schon verändert, sind jetzt schon viele Jahre auch vergangen, dass ich einfach immer sehr viel nachgedacht habe, mir auch viel Sorgen gemacht habe und dies und das. Und dort war ich in einer Welt und mit Menschen, also die kannten das nicht. Die haben gelebt. Die haben hauptsächlich gelebt und da ist man wirklich mehr so von einem Moment ins andere, in den anderen gegangen. Und ja, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut getan hat, zu sehen, aber schau, das funktioniert ja, funktioniert ja auch und die leben auch ganz gut so. Also ja, das war etwas, was mich geprägt hat und was sehr gut war, das so zu erleben und was mir sehr viel Leichtigkeit gegeben hat, ja.
In meinem Umfeld sind gerade viele in anderen Ländern. Ich habe vor kurzem Silvers Geschichte aufgeschrieben, die in verschiedenen Städten und Ländern gewohnt hat. Wenn dich das interessiert, kannst du nach diesem Kapitel zu Kapitel 9, wenn ihr mich nicht nehmt, gehe ich nach Australien, wechseln. Ich habe mich dementsprechend in letzter Zeit mit dem Thema Reisen und Auswandern beschäftigt und bin dabei immer wieder auf folgenden Satz gestoßen. Ich habe auf jeder Sprache bzw. in jedem Land, in dem ich bin, eine etwas andere Persönlichkeit. Und auch Barbara hat mir bestätigt, wenn sie Spanisch spricht, spricht sie automatisch etwas lauter, gibt in ihre Worte mehr von sich selbst hinein und adaptiert das spanische Temperament. Und auch folgendes Beispiel legt nahe, dass an den Satz etwas dran ist. Was Barbara zu Hause immer gehemmt hat, war: Was denken andere von mir? Im Ausland kannten sie viel weniger Leute. Wenn etwas nicht funktioniert hat, war das Gefühl von wurscht, es kennt mich eh keiner. Durch dieses Gefühl wurde der Drang immer größer, sich zu zeigen und auch vorne zu stehen. Für sie war Mode immer mehr als nur Kleidung, die man halt anzieht. Für sie repräsentiert sie Ausdruck, Stärke, Charakter und Kreativität. Und auch die Glitzer- und Glamour-Welt interessiert sie immer mehr. Mit dem Gefühl, das Spanien ihr vermittelt, mehr tun und weniger Sorgen machen, traute sie sich, die Ausbildung zur Modestylistin anzufangen. Nach ihrer Ausbildung verließ Barbara die Rechtsanwaltskanzlei und versuchte als Modestylistin Fuß zu fassen.
Hatte dann auch hier und da, weil ich halt in dieser Szene war, auch die Möglichkeit, mal so als Hobbymodel auszuhelfen. Und ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Also ich habe schon, aber es war etwas, was ich von mir selber auch ein bisschen so, auch ein bisschen runtergemacht habe und da auch immer dieser Gedanke war, naja, das macht man ja nicht, dass man sich so in den Mittelpunkt stellt und dies und immer diese Bescheidenheit eher. Ne? Und also ich habe das dann selber auch ein bisschen abgewertet in mir.
Ja. Die stellte sich aber schwieriger als gedacht heraus. Zudem kam ihr auch die schon seit 2008 in Spanien herrschende Wirtschaftskrise nicht gerade zugute. Die Situation am Arbeitsmarkt wurde von Jahr zu Jahr schwieriger. Viele ihrer Freunde und Bekannte, die gut bezahlte Jobs hatten, zum Beispiel als Manager, landeten auf der Straße. Zur gleichen Zeit ging ihre damalige Beziehung in die Brüche. Mit dem letzten Besuch ihrer Eltern merkte sie auch das erste Mal, meine Eltern werden alt. Das ist dir auch vielleicht schon mal aufgefallen. Wenn du jemanden länger nicht gesehen hast, fallen dir Veränderungen schneller auf, als wenn du jeden Tag mit der Person verbringst. Das Zusammenspiel all dieser Punkte führte sie zur Entscheidung, 2012 zurück nach Hause zu ziehen. Nach 5,5 Jahren in Barcelona setzte sie sich in den Flieger zurück nach Österreich. Daheim stellte sie etwas Spannendes fest. Die Herausforderung war nicht, sich von daheim zu verabschieden und in ein fremdes Land zu ziehen. Ihre Herausforderung war, sich wieder in Wien einzuleben. Als erstes folgte in Wien die Gerichtspraxis, bevor sie dann im öffentlichen Dienst als Juristin zu arbeiten begann. Den Großteil dieser Zeit war sie im Bereich der Verwaltung von EU-Förderungen tätig. Dort benötigte sie nicht nur ihren juristischen Background, sondern auch organisatorisches, Kommunikation, Management und ihre Fremdsprachenkenntnisse. In dieser Zeit lernte sie ihren jetzigen Partner kennen, der aus der Steiermark kommt, in die sie es immer mehr gezogen hat. Ihnen kam dann Corona zugute, weil sie dank Homeoffice vermehrt in der Steiermark arbeiten konnte. 2022 kam ihr Sohn zur Welt und sie ging in Karenz. Nach der Karenz wurde allen klar, dass das Pendeln zwischen Graz und Wien mit Kind keine richtige Zukunft hat.
Weil ich muss dazu sagen, grundsätzlich hat mir dieses Hin- und Herpendeln schon auch Spaß gemacht. Also da habe ich wieder gemerkt, ich bewege mich, ich bin gerne an verschiedenen Orten. Ja? Und ist irgendwie auch etwas, was ich mir später auch mal wieder vorstellen kann, dass man halt einmal 2 Tage in Wien ist und dann wieder in der Steiermark oder so. Aber in dem Moment eben mit einem kleinen Kind war das dann so, das wird schwierig sein.
Rational war es klar, dass sie sich einen Job in oder um Graz suchen wird. Doch die Entscheidung dann wirklich zu treffen, war nicht einfach. Es war ein Festhalten an einer Sicherheit. An ein Team, mit dem sie seit vielen Jahren zusammenarbeitete. An einen Job, der abwechslungsreich war und ihr Spaß machte. Im April 2024 machte Barbara ein Berufscoaching. Sie weiß noch ganz genau, wie sie dort saß und alle Möglichkeiten aufgezählt hat. Sie könnte weiter in Wien arbeiten und pendeln. Sie könnte sich in Graz einen Job suchen. Weiter kam sie nicht, denn ihre Coachin unterbrach sie. Okay. Wenn du jetzt all das außer Acht lässt, stell dir vor, du könntest alles machen. Was würdest du machen, wenn alles möglich ist?
Und mir sind wirklich die Tränen gekommen, weil ich plötzlich so gemerkt habe, wow, da ist ja noch was ganz anderes, was ich eigentlich da ja gar nicht sehen will, weil ich, wo ich nie hingeschaut habe. Also es ist einfach in der Zeit dann auch etwas zum Vorschein gekommen in mir, ja, was ich ein bisschen verdrängt habe, würde ich sagen. Und ich habe das dann auch ein paar Mal so beschrieben wie ein heimlicher Verehrer, der dich jahrelang verehrt. Du willst ihn eigentlich nie sehen, er geht dir eigentlich nur am Nerv. Und plötzlich steht er vor dir und sagt, schau mich an, jetzt musst du mich anschauen, ich gehe da nicht mehr weg, ich lass dich nicht vorbei, bis du dich nicht mit mir auseinandergesetzt hast. Ja?
In ihr machte sich kein spezieller Beruf breit, sondern Aufgaben. Sie möchte sprechen, vor Menschen und mit Menschen sprechen. Sie möchte schreiben und in die Richtung Kommunikation gehen. Sie möchte eine kleine Bühne haben. Und dennoch war da die Unsicherheit, ob sie wirklich ihren Job wechseln sollte. Es wäre das Einfachste, dort zu bleiben, wo sie war. Und würde sie es überhaupt schaffen, in einer neuen Branche Fuß zu fassen? Oder würde es wie in Barcelona unter Mode werden? Sie hatte damals alles auf eine Karte gesetzt und es hat nicht funktioniert. Barbara probierte, solange es ging, an Wien und an dem, was sie kannte, festzuhalten. Viele Jahre ihres Lebens hatte es für sie gut gepasst, aber es wurde Zeit für sie weiterzuziehen. Und sie selbst war die Letzte in ihrem Umfeld, die das gemerkt hat. Für alle anderen war es schon klar, dass der nächste Schritt ein Job in Graz sein wird. In diesem Sommer begegnete sie einen alten Schulkollegen, der jetzt Sänger ist. Eine andere Schulkollegin traf sie eines Tages auf der Straße. Sie ist Fernsehmoderatorin. Beide hatte Barbara über 20 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und genau in den Monaten, in denen sie ihren Umbruch erlebte und überlegte, dem inneren Drang nachzugehen, traf sie Bekannte, die in der Medienbranche arbeiteten. Ein Zeichen? Während sie arbeitssuchend gemeldet war, machte sie an den Wochenenden eine berufsbegleitende Ausbildung zur Moderatorin und Redakteurin für Radio und Fernsehen. Sie wollte nichts überstürzen und in der Ausbildung erstmal schauen, ob es wirklich das Richtige für sie ist. Sie suchte aktiv nach Jobs in der Juristerei, merkte aber bald, dass ihr Herz für das Kreative schlägt. Zudem kam hinzu, dass sie im juristischen Bereich nichts Passendes fand. Sie wollte und will nur Teilzeit arbeiten, um genug Zeit mit ihrem Kind verbringen zu können. Nach 7 Monaten schloss sie ihre Ausbildung ab und bewarb sich in beiden Bereichen, um nochmal deutlicher zu bemerken, dass sie für die Medien brennt. Sie hatte das Gefühl zuvor noch nie in ihrem Leben. Es war kein rationaler nächster Schritt, der sie antrieb, sondern ihr ganzes Sein zog in diese Richtung und ließ sie nicht mehr los. Dennoch schloss sie aus pragmatischen Gründen die Juristerei nicht aus. Insgesamt war sie über ein Jahr arbeitssuchend. Anfangs war Barbara extrem motiviert und sendete Bewerbung nach Bewerbung ab. Aber mit der Zeit, wenn nicht mal eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch kam, wurde ihre Energie, die ihr Neuanfang gab, immer weniger. Arbeitslos fühlte sie sich aber nie. Ihr Sohn war zwar am Vormittag in der Kinderbetreuung, aber am Nachmittag übernahm sie ihn. Sie hatte damals auch gerade mit ihrem Partner ihr gemeinsames Haus gebaut und es gab noch viel zu erledigen. Sie lernte und übte die Übungen von ihrer Ausbildung und verbrachte viel Zeit am Laptop, um Stellenausschreibungen durchzugehen. Und dennoch machte die Situation etwas mit ihrem Selbstwert und Selbstbewusstsein. In Graz gibt es 3 große Radiostationen und einen Fernsehsender und von allen bekam sie Absagen. Dieser Moment war nicht leicht für sie, denn wo soll sie sich noch bewerben? Es gibt ja keinen mehr. Sie bewarb sich schon für ein einmonatiges, unbezahltes Praktikum, von dem sie eigentlich sehr wenig hält und überrascht war, dass es sie noch gibt. Aber sie wollte dadurch versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber die Tür ging nicht mal auf. Sie bekam nur eine weitere Absage. Ihr Plan schien nicht aufzugehen und sie dachte, dass sie mit 44 vielleicht wirklich zu alt ist, um sich in Richtung Medien umzuorientieren.
Und es waren dazwischen dann schon immer wieder Momente, wo ich ziemlich am Boden war. Wo ich mir gedacht habe, wie geht's jetzt weiter? Ja. Was ist, wenn ich nie wieder einen Job finde in meinem Leben? Also solche Gedanken, obwohl ich dann schon auch wusste, okay, es ist sehr unrealistisch, dass ich nie wieder einen Job finde. Aber wie tue ich jetzt weiter? Wo bewerbe ich mich noch? Jetzt habe ich das alles schon durch. Und es ist aber dann immer wieder, es waren so Momente oder halt so Phasen, weiß nicht, wie lange das dann gedauert hat, ein paar Tage, immer wieder kam dann aber ein anderer Moment, wo sich wieder eine Tür geöffnet hat, wo ich eine neue Idee hatte, na, da könnte ich mich noch bewerben. Also ich habe dann auch versucht, ein bisschen weiterzudenken. Es muss ja nicht Radio oder Fernsehen sein. Jede Zeitung hat heutzutage Podcasts, Online-Auftritte, Social Media. Da kann man auch was mit sprechen und so machen. Beziehungsweise, ja, dann beginne ich halt mal mit mehr, mich auf das Interviewen und Schreiben und solche Sachen zu konzentrieren. Also ich habe versucht, dann einfach auch immer neue Möglichkeiten zu finden, habe mich dann wieder neu beworben. Das hat mir auch wieder Aufschwung gegeben.
Mit jeder Woche länger ohne Job in Aussicht wurde es für sie schwerer. Nach außen musste sie, wenn jemand fragte, sagen, dass sie arbeitssuchend und arbeitslos ist. In dieser Zeit erlebte sie auch, dass die Arbeit im Haushalt und Kinderbetreuung in unserer Gesellschaft keinen großen Stellenwert hat. Es gibt keinen monetären Gegenwert. Care-Arbeit wird nicht bezahlt und Arbeit, die nicht bezahlt wird, wird oft mit weniger Wert gleichgestellt. Und diese Gedanken kamen nicht nur von außen, sondern auch von ihr selbst. Die Arbeit, die sie in dieser Zeit leistete, hatte keinen Wert. Es ist die traurige Wahrheit, dass unsere Gesellschaft so denkt. Aber für sie war es sehr erschreckend, dass selbst sie auch so dachte.
Es war schwierig für mich. Also ich habe das dann auch eben mit meinen Eltern besprochen und die haben dann auch gesagt, ja, du musst dir selber diesen Wert aber auch geben. Also ja, auch. Und ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt, ja. Und ich habe mir dann schon auch überlegt, was wäre. Ich hatte auch ein spannendes Podcast-Gespräch mit einer Frau, mit Anouk Riorek, die sich sehr viel auch mit dem Thema Care-Arbeit auseinandergesetzt hat. Und ich habe mir für mich dann auch die Frage gestellt, was wäre oder wie würde es mir gehen, wenn ich für das, was ich da mache, wenn diese Care-Arbeit wirklich bezahlt wäre, wenn ich da pensionsversichert wäre und eine Bezahlung bekomme, würde ich mich dann trotzdem noch quasi unnütz, aber so ein bisschen wertlos fühlen oder würde ich dann anders drauf schauen? Und ich bin mir sicher, ich hätte ein anderes Gefühl damit.
Im November 2025 bekam sie ihr erstes dreimonatiges Praktikum in einer Podcast-Agentur. Mit dieser Zusage und Aufgabe stieg ihr Selbstwert wieder. Sie bekam das Gefühl, dass alles ins Laufen kommt. Nach dem Praktikum konnte sie binnen kürzester Zeit 3 Bewerbungen rausschicken. Ein paar Tage später sah sie die Ausschreibung für ihre jetzige Stelle. Sie las die Stellenausschreibung und dachte sich, das würde perfekt passen. Ein 9-monatiges Praktikum als Redakteurin bei einer Regionalzeitung. Flexible Arbeitszeiten. Der perfekte Einstieg für sie in die Medienbranche. Sie bekamen gleich einen Anruf, dass sie ihren Lebenslauf spannend finden und Barbara gerne kennenlernen möchte. Beim Bewerbungsgespräch verspürte sie kaum Nervosität, weil sie beim Telefonat mit dem Chefredakteur das Gefühl hatte, das passt. Und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Und auch ihr Wunsch, Teilzeit arbeiten zu können, wurde nachgekommen. Mit dem Job wurden ihre Selbstzweifel leiser. Ihr Selbstwert wurde wiederhergestellt und sie fühlte sich bestärkt in ihrem Weg. Wer mir auf den sozialen Medien folgt, kennt Barbara auch schon ein bisschen. Denn sie hat ebenfalls einen Podcast, worüber wir uns kennengelernt haben. Sie hatte schon länger die Idee von einem eigenen Podcast. Sie hat es aber immer vor sich hergeschoben, weil sie die ganze Technik eingeschüchtert hat. Und ja, sie redet gerne mit Menschen. Aber Interviewführung ist dann nochmal ein neues Gebiet für sie gewesen. Während ihrer Ausbildung ist der Wunsch nach einem eigenen Podcast gewachsen. Irgendwann war die Neugier und Freude an etwas Neuem größer als die Angst vor dem Einstieg in dieses große Gebiet. Mit dem Entschluss, das erstmal nur für sich selbst zu machen, setzte sie sich letzten Sommer hin und recherchierte Podcast-Konzepte, Tontechnik, Schnittprogramme für Podcasts, welches Equipment brauche ich, um einen Podcast zu starten. Schritt für Schritt kam sie dem Thema näher. Sie rief alte Bekannte an, die sich vielleicht damit auskannten.
Hab mir ein Thema, also das Thema war dann eh recht bald klar. Ich habe gemerkt, es muss ein Thema sein, mit dem ich mich total identifizieren kann. Mhm. Ja, wo ich auch was dazu beitragen kann, wo ich drüber sprechen kann. Und das war eben das dann mit Veränderungen, Umbrüche bei Frauen, weil ich auch gemerkt habe in meinem Umfeld, also immer wenn ich drüber gesprochen habe, über meine Veränderung, haben mir andere Frauen erzählt, ja, mir ist es auch so gegangen. Und mir ist es auch so gegangen nach der Karenz oder mir ist es auch so gegangen, wie ich 40 geworden bin oder verschiedenste Lebenssituationen. Ja. Genau.
Am 25. Dezember 2025 ging ihr Podcast How to Fly mit der ersten Folge online. Am meisten machte ihr das Zuhören und das Kennenlernen von anderen Geschichten Spaß. Jede Geschichte ist individuell und einzigartig und dennoch haben sie oft den gleichen Ursprung. Ein Gefühl, das langsam begann und irgendwann zu stark wurde, um es zu ignorieren. Eine Gemeinsamkeit, die alle Folgen von How to Fly verbindet. Am schwierigsten war für sie, sich die Schnitttechnik beizubringen. Sie belegte einen eintägigen Kurs, in dem sie alle Features kennenlernte. Danach war es ein Dazusetzen, sich damit beschäftigen und üben. Dazu kam noch ihr Perfektionismus, wegen dem sie ihr erstes Gespräch 10-mal geschnitten hat. Stundenlanges Hin und Her überlegen, was sich jetzt wirklich besser anhört. Mittlerweile probiert sie mutiger zu sein und auch ihren eigenen Anspruch nicht so hoch anzusetzen. Sie ist keine gelernte Tontechnikerin. Deshalb ist es unrealistisch, sich mit den Arbeiten von Tontechnikern zu vergleichen. Meine eigentliche Frage, was sie ihrem Vergangenheits-Ich sagen würde, haben wir beide in einem Video beantwortet. Das findest du auf unseren Kanälen zwischenton.podcast und howtofly_podcast. Deshalb habe ich dieses Mal die Frage, hast du ein Mantra oder Satz, der dich begleitet, von Barbara übernommen?
Ja, ich meine, das ist jetzt etwas, was auch schon vor kurzem eine Frau in meinem Podcast gesagt hat, aber es ist tatsächlich etwas, was auch ich immer mehr jetzt auch mit dem Alter versuche mir immer wieder zu sagen, wenn es schwierig wird oder wenn ich da so ein bisschen anstehe, dieses Vertrauen ins Leben, dass das Leben es gut mit mir meint. Mhm. Und dass es einfach so wie es gerade ist, stimmig ist, ja, und dass es sich entwickeln darf und ja. Zeit braucht, aber dass das so, wie es jetzt ist, also wenn ich, dass das okay ist, ja.
Nach dem Gespräch fühlte Barbara sich freudig aufgewühlt. Es war das erste Mal, dass sie ihre Geschichte so offen erzählte. Jemanden, mir, alles erzählt hat, wobei wir uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich kannten. In ihr blieb ein beflügeltes, schönes Gefühl, das der Raum auslöste, den sie und ihre Geschichte gerade bekommen haben. Okay, und welches Gefühl löste das Aufschreiben von Barbaras Geschichte in mir aus? Mich begleitete noch lange die Sache mit dem Selbstwert. Oft, um nicht zu sagen immer, werden wir von außen bewertet. Sei es unser Aussehen, unsere Leistung oder unser Charakter. Und das fängt schon als Kind an. Spätestens, wenn in der Schule die ersten Noten anstehen. Wenn wir nie lernen, dass unser Selbstwert nicht von den Bewertungen von außen bestimmt wird, haben Selbstzweifel ein leichtes Spiel. Und irgendwann beginnt man, den eigenen Wert nur noch daran zu messen, wie andere einen sehen. Das Problem, wir können nicht kontrollieren, wie andere uns sehen. Aber wir können lernen, unseren Wert nicht länger davon abhängig zu machen. Es heißt Selbstwert, weil wir diesen selbst bestimmen können. Und vielleicht beginnt ein glücklicheres Ich genau dort, wenn wir aufhören, uns von außen definieren zu lassen. Was ist dein Zwischenton? Hast du schon mal über das Thema nachgedacht? Lass es mich hier in den Kommentaren oder auf meinen Social-Media-Kanälen wissen. Dort findest du wie immer einen Kapitelpost mit Bildern und Barbaras Lieblingslied. Ich hoffe, dir hat das Kapitel gefallen. Wenn ja, teile es mit deinen Freunden, abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke, um kein Kapitel mehr zu verpassen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Achte auf dich und deine Mitmenschen.